Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Die Schweizer Großbank Credit Suisse ist gerettet. Ist damit alles gut oder drohen da noch Langfristfolgen für die Märkte, für die Banken, für die Anleger? Ist das die neue Achse des Bösen? Chinas Staatschef Xi ist in Moskau angekommen und hat Russlands Präsident Putin getroffen. Die EU unterstützt die angegriffene Ukraine mit weiteren Munitionslieferungen. Auch das ein Thema in dieser Sendung. Außerdem, der Weltklimarat hat heute seinen Bericht zur Erderwärmung vorgestellt, wie zu erwarten war. Es wird immer heißer. Künstliche Intelligenz, kurz KI, kann das Leben leichter machen und doch haben viele Angst vor ihr. Und der Deutsche Ethikrat warnt heute eindringlich, KI darf den Menschen nicht ersetzen. Und in Frankreich muss sich die Regierung zwei Misstrauensanträgen stellen. Gegen Ende der Sendung sprechen wir mit unserer Korrespondentin in Paris, wie sie denn ausgegangen sind. Sollten sie bis dahin schon durch sein? Das und mehr in der kommenden halben Stunde. Im Studio ist Tobias Ullmeier. Guten Abend. Ja, das waren turbulente Tage für die Banker, für die Börsianer, bis gestern Abend dann die Lösung für die Probleme der Credit Suisse gemeldet wurde. Die Konkurrenzbank UBS kauft das Finanzunternehmen für 3 Milliarden Schweizer Franken, zahlbar in eigenen Aktien. Dazu hat die Zentralbank der Schweiz eine Liquiditätshilfe von bis zu 100 Milliarden Franken angekündigt. Damit sollen dann große Zahlungsausfälle und noch größere Turbulenzen an den Finanzmärkten noch vor Beginn der neuen Börsenwoche verhindert werden. Sandra Pfister aus unserer Wirtschaftsredaktion, ist das denn auch gelungen?
Na, erstmal nicht so ganz. Heute Morgen haben die Aktionäre und Anleger die Beruhigungspille noch nicht so ganz geschluckt, aber jetzt schon. Also der DAX, die europäischen Aktienmärkte, die sind erstmal alle runtergerauscht, die haben sich aber heute Nachmittag dann auch wieder gefangen. Es hatten alle Bankaktien zu kämpfen, aber die meisten stehen jetzt so halbwegs wieder gut da. Also es ist nur wieder ein bisschen Beruhigung eingetreten, ja.
Viele von uns sind ja noch gebrannte Kinder von der letzten großen Finanz- und Bankenkrise 2008, die Lehman-Krise. Könnte das aktuelle Bankenbeben auch so eine Kettenreaktion auslösen? Sie haben es ja gerade schon gesagt, die Bankwerte haben schon ziemlich reagiert heute Morgen.
Ja, das hatte noch ein paar Spezialgründe. Ob das jetzt so ansteckend ist, das lässt sich tatsächlich nicht ganz ausschließen. Man kann sowas einfach nie ausschließen. Aber es ist nicht wahrscheinlich, dass jetzt Sparer international oder in Europa jetzt in großen Stil hingehen und ihr Geld vom Konto holen. Warum nicht? Weil die Credit Suisse schon ein Spezialfall ist. Sie hat ihre ganz eigenen Skandale, sie hat sogar eine Menge davon. Missmanagement, fehlende Risikokontrollen, all das, das gibt's bei anderen Banken so nicht. Und es ist auch anders als 2008. Da haben ja viele Banken faule Immobilienkredite in ihren Büchern gehabt, die keiner mehr abbezahlt hat. Das war dann schon so eine systemische Krise. Trotzdem natürlich, ganz genau kann man nie wissen, ob dieses Wackeln oder Schwanken von Banken irgendwie ansteckt. Marcel Fratscher, das ist der Präsident eines der wichtigsten Wirtschaftsforschungsinstitute des DIW, der hat heute gesagt, dass niemand das zu diesem Zeitpunkt ausschließen kann, weil Finanzkrisen eben per se kaum vorhersehbar sind. Was meint er damit? Die Banken leben vom Vertrauen. Und wenn viele Menschen beschließen, wir haben jetzt kein Vertrauen mehr, wir wollen von der Bank unser Geld zurück, dann haben wir eine Bankenkrise, egal wie solide die Banken eigentlich sind. Grundsätzlich ist es so, dass alle Banken derzeit Stress haben, aber einen anderen Stress als früher. Sie erleben ihren ersten großen Stresstest seit 15 Jahren, weil die Zinsen steigen. Das ist der Grund aktuell, warum jetzt mit bestimmten Papieren, mit Anleihen, die lange laufen, weshalb sie damit Verluste machen. Die sind erstmal kein Problem, weil sie nur auf dem Papier stehen. Sie werden nur zum Problem, wenn die Kunden ihr Geld wieder haben wollen, alle auf einmal. Deshalb ist es jetzt so wichtig, dass die Psychologie stimmt. Denn Fakt ist auch, die Banken stehen schon solider da als 2008. Sie müssen mehr Eigenkapital zurückbehalten für den Notfall und sie müssen wirklich nach strengeren Regeln spielen.
So, und jetzt haben wir die Rettung. Die Credit Suisse gehörte ja zu den 30 größten Geldhäusern der Welt. Die UBS ist auch eine sehr große Bank. Also es wird ein Riese gerade eben praktisch zusammengezimmert. Ist die Lösung denn gut für die Credit Suisse?
Für die Credit Suisse bestimmt. Erstmal, weil sie sonst pleite wäre. Der Finanzmarkt Schweiz ist, glaube ich, möglicherweise schon beschädigt, weil die Aufsichtsbehörden da nicht rechtzeitig was gesagt haben. Die UBS selber wollte ja auch gar nicht die Credit Suisse übernehmen. Die wurde dazu gedrängt. Sie hat jetzt schon eine Bürde. Das wird Jahre dauern, bis sie diesen Stall ausgemistet hat. Und dann kommt noch hinzu, was Sie eben erwähnt haben, dass man da zwei sehr große Banken zusammenzwingt. Das ist ja eigentlich dann ein noch viel größeres Risiko als vorher. Und für das würde dann im Extremfall der Schweizer Staat und die Schweizer Nationalbank einstehen müssen. Das würde sie so viel kosten wie ein Drittel des Bruttoinlandsproduktes der Schweiz. Also das ist ein großes Risiko für die Schweiz.
Vielen Dank, Sandra Pfister, für diese Einschätzungen. Russland leitet ein Strafverfahren gegen den Ankläger und den Richter des Internationalen Strafgerichtshofs ein, wegen des Haftbefehls gegen Wladimir Putin. Das Ermittlungskomitee für die Untersuchung schwerer Straftaten erklärte, es gebe keine Gründe für eine strafrechtliche Verantwortung Putins. Der Strafgerichtshof verstoße vielmehr gegen russisches Recht, da es sich um die Beschuldigung einer unschuldigen Person handele. So viel zum russischen Selbstverständnis. Aber Moskau steht mit seiner Haltung ja nicht alleine da. Chinas Staatschef Xi Jinping klang jedenfalls vor seiner auf 3 Tage angelegten Reise nach Moskau nicht unbedingt so, als sei er auf Konfrontationskurs zu Putin. Christina Nagel über das erste Treffen der beiden heute Nachmittag.
Vizepremierminister Tschernyschenko empfing den chinesischen Staatschef am Mittag auf dem Moskauer Flughafen Vnukovo. Bei Sonnenschein und blauem Himmel. Erste schöne Bilder von einem Staatsbesuch, von dem in vielerlei Hinsicht Signalwirkung ausgehen soll. Xi Jinping und Putin wollen ein neues Kapitel in den Beziehungen aufschlagen und noch intensiver als bisher zusammenarbeiten. Eine Ankündigung, die im Westen mit Argwohn, aber auch mit großer Aufmerksamkeit zur Kenntnis genommen wird. Und so dürfte es kein Zufall sein, dass der Auftakt der eigentlich informellen Gespräche doch öffentlich zelebriert wird. Mit einem kräftigen Händedruck hieß Putin seinen Freund Xi Jinping im Kreml willkommen. Die ganze Welt kokettierte er, sei an China interessiert. Darum beneide er ihn ein bisschen. Von beiden Seiten gab es viel Lob für die Beziehungen, die sich in den vergangenen 10 Jahren rasant entwickelt hätten. Der Warenumsatz habe sich mehr als verdoppelt und es gäbe noch viele gemeinsame Ziele und Projekte, über die man nun ausführlich diskutieren werde. Das gelte, so Putin, auch für die chinesischen Vorschläge zur Beilegung der Ukraine-Krise, mit denen man sich intensiv auseinandergesetzt habe. Peking hatte im Februar ein 12-Punkte-Papier mit allgemeinen Positionen vorgelegt. Natürlich werden wir die Möglichkeit haben, über diese Frage zu diskutieren. Wir wissen, dass Sie von den Prinzipien der Gerechtigkeit, von der Berücksichtigung der grundlegenden Paragraphen des internationalen Rechts und der Sicherheit aller Länder ausgehen. Russland, betonte Putin, sei offen und bereit für Verhandlungen. Im Vorfeld hatte der Kreml bereits allerdings erklärt, dass man die Gelegenheit nutzen wolle, um der chinesischen Führung noch einmal Moskaus Standpunkt nahezubringen. Aus russischer Sicht sind Verhandlungen nur möglich, wenn die Ukraine die so wörtlich neuen geopolitischen Realitäten anerkenne. Gemeint sind die völkerrechtswidrigen Annexionen, sowohl von der Krim als auch von 4 weiteren Gebieten in der Ukraine, eine Position, die für Kiew nicht annehmbar ist. Offen blieb bisher, ob der chinesische Staatschef Vorschläge mitgebracht hat, die über das 12-Punkte-Papier hinausgehen. Xi Jinping blieb wie in seinem Gastbeitrag im russischen Amtsblatt der Rassiskaja Gazeta auch in seinem Auftaktstatement eher vage. Unsere beiden Länder bemühen sich momentan sehr, sich zu entwickeln, zu prosperieren. So haben wir uns zum Ziel gesetzt, das chinesische Modell zu modernisieren. Russland hat sich auch große Ziele gesetzt. Ich bin sicher, dass wir die Ziele durch mehr Zusammenarbeit und engere Partnerschaft erreichen werden. In welchen konkreten Bereichen man wirtschaftlich, militärtechnisch und strategisch künftig intensiver zusammenarbeiten will, wird sich vermutlich erst morgen zeigen bei den offiziellen Gesprächen.
Christina Nagel über Tag 1 der Reise der Freundschaft, Kooperation und des Friedens. Zitat Xi Jinping. Die Ukraine muss derzeit ihre Munition zurückhalten, damit sie sich noch wehren kann, wenn die erwartete russische Großoffensive im Frühjahr denn kommen sollte. So haben sich heute die Außen- und Verteidigungsminister der Europäischen Union in Brüssel versammelt, um zu beraten, wie sie der Ukraine helfen können. Und auch sich selbst. Klaus Remme.
Wir haben eben unterschrieben, sagte die österreichische Verteidigungsministerin Claudia Tanner am frühen Nachmittag und ihr estnischer Amtskollege Hanno Pevkur ergänzte,
It seems that it is a good day today.
Es scheint ein guter Tag zu sein, so Pevkur. Beide Minister sprachen über den politischen Beschluss, als EU gemeinsam zusätzliche Munition zu beschaffen und in die Ukraine zu liefern. Österreich trägt die Einigung trotz der Neutralitätsverpflichtung mit und will das Programm für die Aufstockung eigener Bestände nutzen. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell hatte einen Drei-Säulen-Plan vorgelegt, mit der die Ukraine zunächst aus Beständen der westlichen Partner versorgt werden soll, dann über den Einstieg in die gemeinsame Produktion und mittelfristig durch den Aufbau neuer Produktionskapazitäten. Für die ersten beiden Säulen sollen jeweils 1 Milliarde Euro zur Verfügung gestellt werden. Hanno Pevkur konkretisierte die heutige Einigung auf der Zeitachse.
The timeline is very simple. In 12 months, Ukraine needs to get 1 million rounds.
Ganz einfach, in den nächsten 12 Monaten benötigt die Ukraine 1 Million Geschosse. Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius äußerte sich ähnlich und bezeichnete die gemeinsame Beschaffung als Neuland.
Jetzt der Startschuss für konkrete Schritte, Finanzierung, Koordinierung und dann eben Beschaffung. Ziel muss sein, das hat absolute Priorität aus meiner Sicht, dass noch in diesem Jahr eine nennenswerte Zahl von entsprechender Munition in die Ukraine geliefert wird.
Noch bedarf es detaillierter Vereinbarungen. Mehrere Beschaffungswege scheinen möglich. Finanziert aus dem Topf der sogenannten Europäischen Friedensfazilität könnte die EU für Mitgliedsländer Aufträge aushandeln und abschließen. Einzelne Mitgliedsländer können Aufträge auf nationaler Ebene vorantreiben, solange sich andere Staaten anschließen. Dieser Weg zeichnet sich für Deutschland ab. Berlin will Rahmenverträge für EU-Partner öffnen.
Die ersten Partner, die Interesse haben, einzusteigen, sind Dänemark und die Niederlande. Wir sind aber auch ausdrücklich bereit, für weitere zu öffnen. Unsere eigenen Verträge sind begrenzt, aber wir sind gerade dabei, neue aufzusetzen. Bis Ende März werden wir entsprechende Angebote der Industrie haben und können dann schnell handeln.
Josep Borrell mahnte, seien wir pragmatisch, jetzt kein Kompetenzgerangel, keine Egos. Man brauche schnell und in großen Mengen zusätzliche Munition.
Ein Bericht unseres Europakorrespondenten Klaus Remme. Die Menschheit steht auf dünnem Eis und dieses Eis schmilzt schnell. Das hat UN-Generalsekretär Antonio Guterres in einer Videobotschaft an den Weltklimarat heute dramatisch geschildert. Seine Forderung deshalb, die Klimazeitbombe müsse entschärft werden und das mittels einer Zielvorgabe. Damit decken sich seine Forderungen und Schlüsse mit denen des IPCC, der heute seinen Abschlussbericht zur Erderwärmung vorgestellt hat. Jan-Frederik Willems aus Genf.
9 Jahre sind vergangen, seit der Weltklimarat IPCC seinen letzten sogenannten Synthesebericht veröffentlicht hat. 9 Jahre, in denen sich viel getan hat, sowohl in der Forschung als auch bei der Erderwärmung selbst. In der Dekade zwischen 2011 und 2020 war die Welt um 1,1 Grad wärmer als in der vorindustriellen Zeit. Keine ideale Voraussetzung angesichts der ausgegebenen maximal akzeptablen Erderwärmung von 1,5 Grad. Doch die Arbeit des IPCC hat ihren Wert, finden diejenigen, die an dem aktuellen Bericht mitgewirkt haben. Hunderte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus aller Welt haben über 9 Jahre tausende Studien ausgewertet. Einer von ihnen ist Matthias Garschagen, Klimaforscher an der Ludwig-Maximilians-Universität München.
Ich glaube, wir stünden ohne das wiederholte Warnen des IPCC, auch ohne die klare Aufarbeitung, wahrscheinlich noch schlechter da. Es ist ja nicht so, dass ich nichts getan hätte in den Jahren. Es sind viele Klimaziele formuliert worden. Wir sind schon auch mit der Klimawandelanpassung vorangekommen, aber eben nicht schnell genug.
Auch aus dieser Einstellung ist wohl der hoffnungsvolle Grundgedanke des IPCC-Berichts hervorgegangen. Umgehendes Handeln kann eine lebenswerte Zukunft für alle sichern, ist sich der Weltklimaratvorsitzende Huizhong Li sicher. Seine Lösung nennt sich klimaresiliente Entwicklung. Maßnahmen sollen nicht mehr nur gegen die Erderwärmung selbst zielen, sondern weitere Vorteile mit sich bringen. Ein Beispiel? Man könnte die Luftqualität durch klimaneutrale Elektrifizierung und öffentliche Verkehrsmittel verbessern. Durch die dadurch entstehenden neuen Jobs etwa, so die IPCC-Fachleute, ließen sich wirtschaftliche Gewinne erzielen. Und die könnten wiederum die Kosten für die Klimaschutzmaßnahmen aufwiegen. Deshalb komme es jetzt, so Klimabericht-Mitautor Garschagen, darauf an, aus dem existierenden Wissen Konsequenzen zu ziehen und zu handeln.
Wir haben zunehmend verstärktes Wissen auch darüber, was getan werden muss, um diese Kehrtwende zu schaffen, sowohl im Klimaschutz als auch in der Klimawandelanpassung. Und das würde ich mir natürlich wünschen, dass dieser neue Wissensstand auch wirklich dazu anleitet, jetzt auch mutiger, schneller und tiefgreifender auch vorzugehen und Maßnahmen entsprechend umzusetzen.
Tun wir das nicht, müssten auch in Zukunft vor allem die ärmsten Menschen und die verwundbarsten Ökosysteme die Last der Erderwärmung tragen. Denn extreme Wetterereignisse wie Dürren, langanhaltende Hitzeperioden und Fluten treffen meistens diejenigen, die den Klimawandel nicht zu verantworten haben. Die Todeszahlen derartiger Naturkatastrophen seien in vulnerablen Regionen 15-mal höher als im Rest der Welt. Deshalb ist ein weiteres Schlagwort des IPCC-Berichts die Klimagerechtigkeit. Eine Zusammenarbeit, bei der die Gewinne und Kosten von Klimaschutz von allen gemeinsam getragen werden, wie der Weltklimaratsvorsitzende Hui Sung Lee erklärt. Damit ist die Diskussionsrichtung für die kommenden großen Klimaschutzverhandlungen vorgegeben.
Ein Beitrag von Jan-Frederik Willems. Gute Nachrichten für die rund 21 Millionen Rentner in Deutschland. Es gibt eine satte Erhöhung der Altersbezüge, die hohe Inflation. Allerdings wird das Ganze nicht ganz ausgleichen. Uli Haug.
Die Renten steigen zum 1. Juli im Westen der Republik um 4,39%, im Osten um 5,86%. Dadurch wird die Rentenangleichung Ost ein Jahr früher als geplant erreicht. Laut Bundesarbeitsministerium gilt damit in West und Ost aktuell ein gleich hoher Rentenwert. Die Rentenerhöhungen seien möglich, weil der Arbeitsmarkt in guter Verfassung sei und die Löhne steigen, sagt Arbeitsminister Heil. Grundlage für die Rentenerhöhung ist die vom Statistischen Bundesamt berechnete Entwicklung der Löhne. Allerdings bleibt die Rentensteigerung hinter der Inflation zurück. Nach Ansicht des Bundesarbeitsministeriums ist das aber nur eine Momentaufnahme. Arbeitsminister Heil hat zudem angekündigt, dass das Mindestrentenniveau von 48% über das Jahr 2025 hinaus eingehalten werden soll.
Und nicht nur die Rentner leiden unter der Inflation in Deutschland, vor allem auch Familien haben durch die Teuerung Probleme, besonders die, die finanziell ohnehin nicht auf Rosen gebettet sind. Das geht aus dem Familienbarometer hervor, das Bundesfamilienministerin Lisa Paus von den Grünen heute vorgestellt hat. Eva Ellermann.
Familien in Deutschland fühlen sich unter Druck. 93% der Eltern macht die Inflation große Sorgen. Das haben Umfragen des Meinungsforschungsinstituts Allensbach in den vergangenen Wochen ergeben. Mehr als 2/3 der Bevölkerung wünschen sich, dass gerade die finanziell Schwächsten gezielt unterstützt werden und die Kinderarmut bekämpft wird. Bundesfamilienministerin Lisa Paus spürt Rückenwind für ihr Vorzeigeprojekt, die Kindergrundsicherung.
Wir haben eine Umfrage, nach der tatsächlich über 60% der Menschen in Deutschland die Kindergrundsicherung unterstützen, auch wenn sie mit zusätzlichen finanziellen Belastungen einhergeht. Das ist ein Riesenwert für Solidarität für die Kinder in Deutschland und das finde ich einfach großartig.
Christian Böllhoff vom Prognos-Institut hält die Kindergrundsicherung für sinnvoll. Familien würden in den nächsten Jahren durch die massiven Veränderungen in Wirtschafts- und Arbeitswelt weiter unter Druck geraten.
Ich glaube, dass in der Tat ein Faktor nicht unterschätzt werden darf, der sehr wichtig auch wirtschaftlich ist. Das ist eben Vertrauen. Ja, und ich glaube, dass so eine Kindergrundsicherung schafft Vertrauen und Sicherheit. Und das ist in so einer Phase, wo durch Transformation eine Menge Unsicherheit da ist, eben sich sehr positiv auswirkt.
Und den Zusammenhalt in der Gesellschaft stärken könnte. Renate Köcher vom Institut Allensbach hat keine Zweifel, dass die Kindergrundsicherung auch bei den Kindern ankommen wird.
Also wir haben eigentlich quer durch alle Schichten hier einen ganz ausgeprägten Wunsch, die Kinder zu fördern, den Kindern zu helfen. Die große Mehrzahl der Eltern möchte ihren Kindern mehr bieten, als sie ihnen im Moment bieten kann.
Schon die geplante Bündelung der bisherigen Leistungen und die unkomplizierte Auszahlung an bedürftige Familien loben beide. Familienministerin Paus will aber am Ende auch ein finanzielles Plus und streitet darüber noch mit Bundesfinanzminister Christian Lindner von der FDP. 12 Milliarden Euro hat Paus für den Haushalt 2025 für die Kindergrundsicherung angemeldet. Maximal 3 Milliarden will Lindner bislang geben. Im Streit um die Finanzierung hat Paus jetzt den Kinderfreibetrag ins Spiel gebracht, von dem vor allem Besserverdienende profitieren. Der könne ja wegfallen, das eingesparte Geld umverteilt werden, meint Paus. Aus der FDP gab's schon Gegenwind.
Eva Ellermann über das heute vorgestellte Familienbarometer. Künstliche Intelligenz breitet sich immer weiter aus, spielt eine immer größere Rolle in unserem Leben, auch wenn wir das manchmal gar nicht sofort merken. Sie ist ja auch manchmal ganz schön bequem und kann sogar Menschenleben retten, in der Medizin etwa. Aber wo sind die Grenzen für die sogenannte KI, die in manchen Bereichen dem Menschen inzwischen überlegen ist? Heute hat der Ethikrat dazu Stellung genommen. Aus Berlin dazu Panayotis Gavrilis.
Dieser Beitrag ist ohne den Einsatz künstlicher Intelligenz entstanden, wobei das System ChatGPT mittlerweile durchaus in der Lage wäre, die fast 300 Seiten Stellungnahme des Ethikrates in wenigen Sekunden zusammenzufassen. Wie viel Macht darf und soll KI bekommen, wo können und sollen Algorithmen dem Menschen helfen, wo lieber nicht? Für den deutschen Ethikrat ist klar, der Mensch steht über allem. KI-Systeme werden nicht im moralischen Sinne Verantwortung übernehmen können, so die Vorsitzende des Ethikrates Alina Büchs.
Der Einsatz von KI, die Delegation an die Maschine, muss menschliche Entfaltung, Autorschaft, Handlungsmöglichkeiten erweitern und darf sie nicht vermindern. In diesem Sinne kann und darf KI den Menschen nicht ersetzen.
Auf knapp 300 Seiten hat der Ethikrat Chancen und Risiken des Einsatzes von KI in vier zentralen Bereichen analysiert. In der schulischen Bildung, der öffentlichen Kommunikation und Meinungsbildung, in der öffentlichen Verwaltung und in der Medizin. Mithilfe von KI können präzisere Diagnosen gestellt werden und Büchs ergänzt:
KI-Anwendungen, die nachweislich herkömmlichen Behandlungsmethoden überlegen sind, sollten allen einschlägigen Patientengruppen zur Verfügung stehen. Es gilt, das Vertrauensverhältnis zwischen allen beteiligten Personen zu schützen. Eine vollständige Ersetzung von ÄrztInnen durch ein KI-System gefährdet unserer Ansicht nach das Patientenwohl.
Judith Simon, Sprecherin der Arbeitsgruppe Mensch und Maschine des Ethikrates, betont, der Einsatz von KI kann für verschiedene Personengruppen ganz unterschiedliche Auswirkungen haben. Sie plädiert für eine ausgewogene Datenbasis und sagt, dass manche Aussagen und Prognosen ungenau sein können.
Ja, das zeigt man sich unter anderem bei Gesichtserkennungssoftware, aber auch bei Software zur Diagnostik von Hautkrebs. Wenn die sozusagen primär auf weißen Hautproben getestet worden ist, ist die Genauigkeit für dunklere Haut gegebenenfalls nicht so genau. Und da muss man einerseits die Systeme besser und ausgewogener trainieren und auf der anderen Seite gegebenenfalls auch Hinweise darüber geben, wo die Genauigkeit reduziert sein könnte.
Und KI in der Schule, im Klassenzimmer? Nur wenn dadurch nachweislich die Kompetenzen und sozialen Interaktionen der Lernenden erweitert werden, ihre Privatsphäre geschützt wird und Persönlichkeitsbildung gefördert wird, schlägt der Ethikrat vor. Um diese Ziele zu erreichen, kann KI helfen. Aber, so Julian Niederrümelin, stellvertretender Vorsitzender des Ethikrates,
kann aber auch unter anderem das wichtige personale Verhältnis zwischen Lehrkraft und Schülerin zurückdrängen, kann zu einer Art Überwachungsregime führen. Classroom Analytics wird von uns eher kritisch gesehen. Und es muss jeweils wieder neu untersucht werden, was nun wirklich den Bildungszielen dient und was da dagegen spricht.
Panayotis Gavrilis über die Ethikrat-Einschätzungen zur künstlichen Intelligenz. 6 Wochen ist es her, das verheerende Erdbeben. Mindestens 50.000 Menschen sind dabei nach Behördenangaben in der Türkei ums Leben gekommen, knapp 6.000 in Syrien. Und Hunderttausende haben ihr Obdach verloren. Die Infrastruktur ist teilweise stark zerstört. Die Gefahr von Seuchen ist immer noch nicht gebannt. Heute hat deshalb eine internationale Geberkonferenz in Brüssel stattgefunden. Peter Kapern.
Excellencies, ladies and gentlemen, we will now be opening the pledging session.
Die Stunde der Wahrheit begann am Nachmittag um kurz vor 3, als Johan Forssell, der schwedische Minister für Entwicklungszusammenarbeit, die sogenannte Pledging Session eröffnete. Jenen Teil einer Geberkonferenz, in dessen Verlauf jeder Teilnehmer offenlegen muss, wie viel er zu geben bereit ist. Knapp 3 Stunden später verkündete Schwedens Ministerpräsident Ulf Kristersson dann das Ergebnis.
The total pledges today amount to 7 billion euros. 7 billion euros.
Die Geber waren Staaten aus allen Regionen der Welt, von Island bis Neuseeland, dazu die großen Finanzorganisationen. Organisiert worden war die Konferenz von der EU, den Vereinten Nationen und Schweden, das derzeit die Ratspräsidentschaft der EU innehat. Die Europäische Union stockte ihre bisherigen Hilfen um 220 Millionen auf insgesamt mehr als 1,2 Milliarden Euro auf. Und auch Deutschland legte noch einmal nach. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock heute in Brüssel.
Wir verdoppeln heute unsere Unterstützung für die Erdbebenopfer in der Türkei und in Syrien auf 240 Millionen Euro.
Alles in allem kamen also 7 Milliarden zusammen, die dennoch nur ein Tropfen auf den heißen Stein sind. In einer Videobotschaft ließ der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan wissen, dass das Erdbeben vom 6. Februar allein in seinem Land Schäden im Umfang von 104 Milliarden Euro hinterlassen hat. Mehr als 50.000 Menschen haben in der Türkei ihr Leben verloren, so Erdogan, weitere 6.800 im Nachbarland Syrien. In der Türkei sind 300.000 Gebäude beschädigt oder zerstört, 3,7 Millionen Menschen sind aus der Katastrophenregion evakuiert worden. Der türkische Außenminister dankte in Brüssel der Weltgemeinschaft für die geleistete humanitäre Hilfe.
Today it is Turkey. Tomorrow it could be any of our countries. Only through solidarity can we hope for a better tomorrow.
Heute sei es die Türkei, morgen könne es aber jedes andere Land treffen. Und nur die Solidarität lasse uns auf ein besseres Morgen hoffen, so Mevlut Çavuşoğlu. Die für Syrien bestimmten Gelder fließen ausschließlich in die humanitäre Hilfe, weil die Geberländer mit dem Regime des Diktators Bashar al-Assad, der Krieg gegen seine eigene Bevölkerung führt, nicht kooperieren will. Die Hilfsgelder für die Türkei hingegen fließen nicht mehr vorrangig in die humanitäre Hilfe, sondern sollen in den Wiederaufbau der zerstörten Regionen investiert werden.
Peter Kapern über die Geberkonferenz nach dem Erdbeben in der Türkei und in Syrien. In Frankreich ist heute die Nationalversammlung zusammengetreten. Der Grund: zwei Misstrauensanträge der Opposition gegen die Regierung im Zusammenhang mit der umstrittenen Rentenreform. Die Regierung hat ja quasi im Alleingang am Parlament vorbei beschlossen, das Renteneintrittsalter schrittweise von 62 auf 64 Jahre zu erhöhen, was zu Protesten und Streiks im ganzen Land geführt hat. Christiane Kess in Paris, was ist denn bisher heute passiert?
Also es hat heute Nachmittag eine lange Debatte, mehr als zwei Stunden hat sie gedauert, in der Nationalversammlung gegeben, bei der diese zwei Misstrauensanträge eingebracht worden sind. Es hat zuerst gesprochen Charles de Courson, ein Zentrumspolitiker und der Initiator eines dieser Misstrauensanträge. Er hat der Regierung vorgeworfen, dass sie der Nationalversammlung die Entscheidung über die Rentenreform, die er als ungerecht bezeichnet hat, vorenthalten hat, weil sie sie eben per Verordnung durchgesetzt hat. Er hat gesagt, die Nationalversammlung hätte auch nie für dieses Gesetz gestimmt, aber wir, die Abgeordneten, wir wollten abstimmen, und dass die Regierung wahrscheinlich verloren hätte, ist nun mal oder sei nun mal die Regel in einer Demokratie. Wie könnte man so eine Verachtung des Parlaments hinnehmen, so sagte Charles de Courson. Nach ihm hat sich Laure Lavalette vom extrem rechten Rassemblement National zu Wort gemeldet. Der hat auch einen Misstrauensantrag eingebracht. Sie hat gesagt, das Gesetz, also die Rentenreform, sei tot, bevor sie geboren ist. Sie hat der Regierung vorgeworfen, diese habe niemals einen Kompromiss gesucht und sei damit gescheitert, die Franzosen von dieser Reform zu überzeugen. Und sie hat mit Blick auf mögliche Neuwahlen, wenn denn die Regierung stürzen sollte, gesagt, wir haben keine Angst vor den Wahlurnen, denn sie geht davon aus, dass der Rassemblement National dann noch stärker in die Nationalversammlung einziehen würde. Scharfe Worte auch von der linken Opposition, und vor wenigen Minuten hat Premierministerin Elisabeth Borne das gekontert dann, indem sie gesagt hat, das sei ein Spektakel, das die Opposition in der Nationalversammlung aufführe. Sie hat das scharf verurteilt. Sie hat von einer Verhinderung der Debatte gesprochen und von einer Verachtung der politischen Institutionen. Also es haben sich da wirklich Gräben aufgetan zwischen den Abgeordneten und der Regierung. Alles Parteien oder Akteure, die ja eigentlich einen Kompromiss finden sollten.
Droht der Regierung denn tatsächlich eine Gefahr?
Also es gilt eben nach wie vor als unwahrscheinlich, dass sie wirklich stürzt. Es gibt zwei Misstrauensanträge, wie gesagt, der eine eingebracht vom Rassemblement National. Und der hat wenig Aussicht, wirklich die Regierung stürzen zu können, was einfach daran liegt, dass die linke Opposition generell nicht für Anträge stimmen will, die von den extrem Rechten eingebracht werden. Aber dieser andere Misstrauensantrag, der von einer Gruppe von Zentrumspolitikern eingebracht wurde, da stehen die Chancen, wenn man es von der Seite der Opposition betrachtet, die Regierung zu stürzen, doch um einiges besser. Denn hinter diesem Misstrauensantrag können sich von politisch links bis politisch rechts viele vereinen. Und dann kommt es letztendlich an auf die konservativen Republikaner, wie sie sich verhalten.
Was passiert, wenn die Misstrauensanträge nicht durchgingen? Ist die Rentenreform dann beschlossene Sache, ganz kurz?
Also sie ist auf alle Fälle erstmal beschlossene Sache. Es gibt noch verschiedene Möglichkeiten, sie über einen verfassungsrechtlichen Weg aufzuhalten, aber grundsätzlich ist sie dann eigentlich erstmal in Kraft.
Vielen Dank, Christiane Kessel, live aus Paris über die Misstrauensanträge gegen die französische Regierung. Wir halten Sie auf dem Laufenden in unseren Nachrichten und in Das war der Tag ab 23.10 Uhr. Das waren die Informationen am Abend. Mein Name ist Tobias Oehlmeier. Danke für Ihr Interesse. Tschüss.